Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fäbu Rauch. Fäbu, du bist in einer ungewohnten Umgebung. Wo bist du?
Hoi Tobi, ich bin tatsächlich in der Ferien. Schon wieder, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, aber die Herbstferien von der Schulkinder in Kanton Bern sind halt jetzt. Kleines Geografiespiel für dich zum Start vom Montagmorgen. Ich bin ganz nahe vom südlichsten Punkt von Europa. Mal schauen, ob die Schuhe aufpasst. Wahrscheinlich hast du ja einen Fensterplatz gehabt.
Bist du in Spanien?
Nein, wir sind in Kreta oder auf Kreta, Griechenland. Und der südlichste Punkt von Europa ist tatsächlich irgendein kleines Insel. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Hier 4-5 Bootstunden von Kreta entfernt. Also schon fast in Afrika sind wir.
Bootstausig. Haben wir noch etwas gelernt in diesem Podcast? Und sonst so, wie ist es in Griechenland?
Ja, eigentlich sehr warm, sehr schön. Die Kinder haben Freude, ich gehe. Und ich habe natürlich viele Shooter geschaut. Die haben da alle Channels, da in der Sportbar da unten. Also wir sind am Samstag angekommen. Ja, von dem her bin ich vorbereitet auf die Podcast-Folge. Ich hoffe, es regnet nicht bei dir im schönen Zürich. Oder wo bist
du? Ja, nein, das Wetter ist allen egal. Wir müssen schnell über die letzte Podcast-Episode reden, weil es hat sehr, sehr, sehr viel Feedback gegeben. Nicht wie erwartet so ein Wallis-Shitstorm, sondern mehr so arrogante Zürcher Meldungen sind ganz viel gekommen aufgrund von meinem Wallis-Rant. Ich habe aber nicht das Gefühl, also ich unterschreibe gern beides, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich verlangt habe, dass die Spiel in Zürich stattfindet statt in Sion, oder? Man kennt ja meine Meinung zum letzten Grund.
Nein, das wäre ziemlich wilde Behauptung. Du findest ja den letzten Grund. Und übrigens ist der Rasen jetzt sowieso dermassen bescheiden. Nein, das hast du nicht behauptet. Du hast einfach gefunden, du hast doch ein bisschen durchblicken, dass der Feinzürcher Szene nicht unbedingt gern ins urchige Wallis fährt. Das muss man schon sagen.
Ja, also, wenn das so überkommt, ich weiss jetzt nicht, ob es mit meiner Heimat zu tun hat, aber ich finde einfach, ja, nehmen wir das Thema. Aber es hat ja genützt. Es hat ja genützt, am nächsten Tag, nachdem unser Podcast rausgekommen ist, hat Nazi angekündigt, sie kommen jetzt auf Zürich.
ja, er muss für ein Training in Niederhasli, was ja mindestens so provinziell ist wie das Tourbillon. Oder sehe ich das falsch?
1-0 für dich. Nein, ich sehe das ähnlich. Aber dort, man muss halt irgendwie ein Niederhasli, damit man einen gescheiten Rasen hat im Grossraum Zürich. Offenbar. Alles, was die Stadt Zürich betreut, ist das offenbar schwierig. Weiss es nicht.
Aber warte schnell, ich möchte schnell trösten, weil eben, wenn du so viel Feedback hast bekommen, also ich habe durchaus auch positives Feedback bekommen für dich, erstaunlicherweise. Also ein guter Kollege hat mir geschrieben, er wäre 3 Geburtstagswünsche, eine Villa am Gardasee, ein Motorboot auf dem Lago Maggiore oder eine Autogrammkarte von Tobias Wedermann. Man muss dazu sagen, er ist manchmal ein bisschen verwirrt, der Kollege, aber ja, also der ist ein grosser Fanboy von dir. Wie du das geschafft hast, ist mir noch jetzt ein Rätsel, aber vielleicht richtet dich das ein bisschen auf an dieser Podcast-Folge. Du hast also auch Fans.
Das berührt gerade mein Herz. Du hast gerade meine Woche gerettet und also ich kenne deinen Kollegen nicht, aber dass du natürlich den verwirrt nennst, finde ich eine absolute Frechheit, um den mal noch in Schutz zu nehmen.
Manchmal habe ich gesehen, manchmal bei gewissen SMS und WhatsApp-Meldungen. Aber ja, das nicht wollen werten. Das ist ein guter Kollege.
Aber du hast auch einen Fanboy-Moment gehabt, gell?
Ja, ich weiß nicht, ob man das muss erzählen muss, aber ja, tatsächlich,
also gut.
Ich bin 45, jung eigentlich noch, und gleich alt, und habe, glaube ich, das erste Mal Autogrammkartenwunsch bekommen. Da hat sich jemand die Mühe genommen und unser Foto von uns zu einem schön ausgeschnitten Ausdruck und einen Brief geschrieben. Er hat gerne noch eine Unterschrift von mir. Wahrscheinlich bekommst du die gleiche auch noch mit meiner Unterschrift schon drauf. Also ja, speziell, hat mich gefreut. Bei aller Kritik gibt es halt auch 2-3 Leute, die uns vielleicht gerne zuhören, was, ja, hat mich gefreut.
Nein, man muss ja schon sagen, also wir haben im August auch wieder Hörerinnen und Hörer zahlmässig einen extrem erfolgreichen Monat gehabt, September auch. Andere Liga ist weiterhin am Wachsen, hat Tausende von Leuten, die da Woche für Woche unser Geschwaffel anhören. Darum mal vielleicht schnell den Moment nutzen, um euch allen Danke zu sagen. Wir freuen uns sehr, dass das so gut ankommt, dass es auch polarisiert, dass wir auch negatives Feedback bekommen, konstruktiv und so weiter. Fabio, ich habe dann aber gleich noch eine Frage. Beim Blick sind mittlerweile so viele Fußballstellen frei. Man munkelt, dass du dort ein Kandidat bist. Würdest du jetzt für eine Blickstelle das ganze andere Liga-Projekt beenden und somit auch die ganzen Autogrammkartenwünsche und Zuhörerinnen und Zuhörer massiv enttäuschen?
Das Verhältnis von mir zum Blick ist eigentlich seit 20 Jahren relativ spannend. Das können wir mal diskutieren. Wir haben mehrmals zusammen geredet, logischerweise, weil es nicht so viele Fußballjournalisten gibt in der Schweiz. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich fühle mich wohl. Was würde es da Fußballspieler sagen? Ich fühle mich wohl in meinem Konstrukt. Ich bin ja eigentlich auch selbstständig und habe 2-3 Projekte. Und andere Liga hängen ich sehr dran. Vor allem natürlich dir. Vielleicht schicke ich dir auch noch Autogrammkartenwunsch. Nein, da gibt es im Moment eigentlich nichts zu erzählen. Aber ist natürlich so. Es sind ein paar spannende Stellen im Schweizer Sportjournalismus offen. Nicht unbedingt vielleicht für mich jetzt oder für dich, aber es geht einiges, ja.
Ja, das Transferkarussell ist ein bisschen am Drehen. Und man kann also sagen, du hast einen Vertrag aktuell bei anderen Liga und du wüsstest nichts anderes, so im Jan-Sommer-Stil.
Ich muss noch meinen Berater fragen, wie ich das formuliere, aber ungefähr so, ja.
Ja, Fabio, du hast letzte Woche erzählt, du hast ja da eine grosse Recherche gemacht mit deinen Gespenden von der NZZ rund um die Fußball-Nazi, um das Verhältnis zwischen Murat Yakin und Granit Xhaka und so die ganze Stimmung innerhalb von der Schweizer Nationalmannschaft. Du hast wegen dem müssen beim Schweizerischen Fußballverband antraben. Habe ich das richtig gehört?
Natürlich nicht. Hast du das nicht richtig interpretiert? Wahr ist, wir wohnen eigentlich 300 Meter vom Schweizerischen Fußballverband entfernt, zufälligerweise. Also, wer sich zu Bern auskennt, in Elfenau wohnen wir. Und gefährlich zwar so hinweisen, wenn man in der Ferien ist. Das letzte Mal, als ich in der Ferien, oder das zweite letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe, ist nicht die Wohnung ausgeräumt worden, aber es hat wahrscheinlich nichts mit dem Podcast zu tun gehabt. Das waren übrigens Rumänen gewesen, also die hören wahrscheinlich nicht unseren Podcast. Genau, wir haben uns dann getroffen zum Kaffee, eigentlich auf halbem Weg zwischen unserer Wohnung und dem Schweizerischen Fußballverband. Der Adrian Arnold, Medienchef vom Schweizerischen Fußballverband, und ich, wir kennen uns logischerweise schon lange, haben eigentlich auch ein gutes Verhältnis, denkt es mir. Und eigentlich wollte ich mal reden, wie das ist. Wir haben ja dort in diesem Artikel schon relativ viel auseinandergenommen, haben wir letzte Woche diskutiert und sind ein bisschen zum Schluss gekommen. Das Problem ist nicht nur Murat Yakin und Granit Xhaka, sondern es geht weit darüber aus, dass vielleicht der Fußballverband Probleme hat, solche Sachen zu moderieren, dass er nicht an allen Stellen gut besetzt ist personell, dass die eine oder andere Besetzung ein bisschen komisch entstanden ist. So ein bisschen so. Und wir haben eigentlich ein gutes Gespräch gehabt. Wie sagt man aber so schön, ein konstruktives Gespräch. Es bleibt hoffentlich nichts hängen. Und ich glaube, im Fußballverband ist schon klar, dass es nicht eine einfache Situation ist. Stichwort Vertrag läuft aus von Murat Yakin. Stichwort Problem zwischen Granit und Murat und so weiter. Klar sagen sie, alles ist super, aber das ist ja auch normal. Und das ist ja die Aufgabe übrigens von den Medien. Immer wie mehr, denkt mir, dass man den Finger drauf hat, dort, was vielleicht nicht so gut läuft.
Absolut. Und also die Erkenntnis ist, Schweizer Fußballverband sagt, alles super, du bleibst dabei, es ist nicht super.
Nein, ja gut, so kann man es zusammenfassen. Ist ja klar, es ist echt noch lustig, mit dem Adrian, ich finde wirklich auch ein gutes Verhältnis. Er hat natürlich nicht immer Freude, der Journalist, ist ja auch logisch. Er ist übrigens ungefähr 20 Jahre Journalist gewesen, also er kennt unsere Seite auch. Und ich würde es ja genau gleich machen wie er. Ich meine, du musst immer überlegen, von wo ist der Lohn gezahlt. Und sein Lohn ist gezahlt vom Schweizerischen Fußballverband. Also kommt er jetzt nicht her und sagt, wir sind alles Idioten. So ein bisschen überspitzt formuliert. Er hat seinen Job zu erfüllen. Er sieht es anders als ich oder als mir. Das muss man akzeptieren. Er sagt natürlich zu Recht, ich sehe mehr, wie die Abläufe sind. Ich sehe mehr, dass man keine Probleme hat. Ich sehe mehr, wie hier gearbeitet wird. Stimmt. Er ist dort näher dran als wir. Wir haben aber ganz vielen Leuten geredet. Und was ich immer wieder sage, schon in Doha haben wir eine Art Aussprache gehabt, wo wir sehr streng mit dem Granit waren, der WM in Katar. Weiss ich noch, habe ich ihm gesagt, schau Adrian, in 5 oder 10 Jahren, wenn wir ein Bier trinken und vielleicht beide nicht mehr den Job haben, sagst du mir dann noch das Gleiche wie jetzt. Und das habe ich jetzt auch gesagt letzte Woche. Und dann müssen wir beide schmunzeln. Oder die Wahrheit liegt ja vermutlich in der Mitte. Ich sage nicht, wir haben 100%ig Recht und der SFV nicht. Es wird irgendwo in der Mitte sein. Aber du weißt ja genauso gut wie ich, wenn nicht besser, dass nicht alles ideal läuft im Moment im Fußballverband. Es gibt auch noch eine Frauen-Nationalmannschaft oder Nationalteam, Entschuldigung, wo auch zwei, drei Baustellen hat. Es ist nicht ganz eine einfache Situation.
Was haben die für Baustellen? Erzähl mal.
Ja, das Verhältnis zwischen der Trainerin Inka Grings und der Spielerin ist, glaube ich, auch nicht super. Es ist einfach, es läuft etwas. Die EM in zwei Jahren in der Schweiz, was ich super finde, da kann jetzt vielleicht der SFV nichts dafür, aber auch dort gibt es die eine oder andere Situation, die sehr unglücklich ist. Zum Beispiel in Bern mit dem Stadion, wo es ist einfach, es ist schwierig. Und UEFA, wenn UEFA oder auch die FIFA ein Turnier organisiert, dann gibt es einfach, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, Knebelverträge. Und die was organisieren, müssen die Schnurren halten und umsetzen. Und das grosse Geld macht sowieso die UEFA und oder die FIFA. Und da gibt es auch gewisse Sachzwänge, nennen wir es mal so. Die Trainingsplatzproblematik in Bern ist schwierig. Und wenn die IB dort wirklich im Juli, das Turnier findet eben dummerweise im Juli statt. Die Terminkalender, das hat man noch nie mehr können erklären, warum das nicht ähnlich ist wie bei den Männern. Bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Und dann finden nun mal Juli, August unter Umständen Champions League Qualifikationsspiel, Europa League Qualifikationsspiel statt. Klar, kann man sagen, ist nicht so wichtig, wie es der Robert Breiter gesagt hat, es ist nur ein Spiel. Aber unter Umständen geht es dort um 30 Millionen für einen Schweizer Club, wie IB. Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, dass IB in zwei Jahren wird dort mitmachen, dieser Qualifikation. Und da muss man Lösungen finden. Wie lange darf man in Bern spielen und so weiter. Und ja, ich glaube, da ist, im Moment geht's noch lang. Im Moment ist noch ein bisschen Ruhe, aber da könnte schon noch die eine oder andere Sache kommen, die nicht ganz so schön ist. Und eben der SFV möglicherweise jetzt auch schon ein bisschen muss antizipieren. Aber ich glaube, das weiss er auch.
Wenn man ja nicht so zufrieden wäre mit dem Murat Yakin, müssen wir ja langsam ein bisschen sich umhören nach möglichen Kandidaten nach der EM, oder?
Ja, erzähl mal doch ein bisschen. Was hast du so gehört? Liegen wir, wenn jetzt wir 100% sind, der SFV 0%, wo würdest du die Skala her tun, aus deiner Sicht?
Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, das Verhältnis Captain und Trainer ist nicht so dramatisch schlimm, wie wir denken, aber es ist auch nicht super toll, wie es der Schweizerische Fußballverband verkauft. Ich glaube, auch innerhalb des Teams ist, und das ist übrigens ganz normal, ich glaube, die romantische Hollywood-Sicht, dass die alle die ganze Zeit zusammengehen, noch in den Ausgang und zusammengehen gehen essen und Zeug und Sachen und alle füreinander sterben würden auf dem Platz, das ist wie bei uns im Büro, oder? Also man hat gewisse Leute lieber, man trifft gewisse Leute auch mal in der Freizeit, andere trifft man nicht in der Freizeit, hat aber ein gutes Arbeitsverhältnis. Es geht, ich glaube, grundsätzlich geht es den Spielern oder vielen Spielern, Führungsspielern vor allem darum, dass man alles am Erfolg unterordnet hinsichtlich der EM, dass man Herz schafft, dass man motiviert in die Nazi kommt, dass Murat Yakin die richtige Taktik, die richtigen Spieler auswählt und vielleicht auch gewisse noch fördert hinsichtlich dem Turnier. Und dass man einfach professionelle Umgebung macht, zum Vollgas geben. Und das ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Ich glaube, das ist ja nicht so ein Riesenproblem, oder?
Nein, und es ist natürlich so, Schutte ist schlussendlich auch ein einfaches Geschäft. Wenn die Resultate stimmen, wird Ruhe kehren. Das nächste Spiel in Israel im Oktober, wo wir ja beide, glaube ich, dabei sind, wird sehr wichtig sein. Wenn die Schweiz dort gewinnt, ist die EM-Qualifikation nahezu sicher. Dann kann man in Ruhe die ganze Situation analysieren. Ich glaube, es muss ein bisschen entgegenkommen jetzt auch sein. Also, sowohl der Murat Yakin als auch der Granit Xhaka sind ja clever und erfahren genug, um wissen, die haben sich jetzt austestet, die haben sich jetzt aneinander abgearbeitet. Entweder gelingt jetzt der Schulterschluss, mindestens bis zur EM. Oder, und das finde ich eben, müsste der SFV jetzt merken, spüren, im Gespräch rausdeuten, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, sagt man so schön. Ich glaube, das passt, oder? Ich sage nicht, das ist die einzige Lösung. Ich glaube, ich traue ihnen zu, dass sie sich zusammenraufen, dass sie einen Weg finden. Aber es muss jetzt passieren, es müssen jetzt Gespräche stattfinden. Du kannst nicht einfach sagen, alles gut, weiter geht's. Und sonst kommt die nächste Eruption. Spätestens im ersten Gruppenspiel EM, wo du halt wahrscheinlich einen guten Gegner hast. Und es gibt einiges, behaupten ich, auf Ingen jetzt diskutieren, zusammenzuraufen und den Weg weiterzugehen. Also, das kann nicht einfach so weitergehen, wie es jetzt war, und man redet nicht darüber.
Ja, wenn, dann gibt es einfach wirklich wieder ein Scheitern im Achtelfinale oder Viertelfinale. Und ich habe also auch schon mit Leute geredet aus dem direkten Umfeld von dieser Mannschaft, die sich zutrauen, dass die auch ins Halbfinale kommen könnten von der Qualität her. Aber das würde natürlich on the record niemand mir bestätigen. Febu, müssen wir über die Tabelle von der Super League reden oder wollen wir noch schnell über den anderen Fußballverband reden, der schon reagiert hat in Sachen Trainer?
Vielleicht ist das zweite fast interessanter, oder? Wenn du Halbfinale sagst, wenn sie eine gute Auslosung haben, so wie, damit der Club erwähnt ist, Inter Mailand in die Champions League letzte Saison, ist alles möglich für die Schweiz. Wales, wir wissen, wie Wales oder Portugal Europameisterschaften unglaublich weit sind. Je nach Tableau ist vieles möglich. Ich glaube einfach gegen Teams wie Frankreich, England, Portugal im Achtelfinale, Viertelfinale würde es schwierig werden. Aber es ist noch ein bisschen weit weg. Aber die Deutschen, um zum Thema zu kommen, die reagiert haben, ich sehe die Mannschaft tausendmal besser als die meisten, glaube ich. Können wir irgendwie darüber reden. Sag doch du mal, bist du überrascht, dass der Nagelsmann mindestens bis zur EM jetzt deutscher Nazi-Trainer ist?
Ich habe vor 2 Wochen im Podcast gesagt, wenn ich der Julian Nagelsmann wäre, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich das nicht würde machen bis nach der EM. So als Übergangsjob. Und offenbar bin ich da einmal mehr nicht so falsch gelegen. Weil es ist eine sehr reizbare Aufgabe für ihn. Ist reizbar, richtig. Reizvoll.
Das ist ein schöner Kalauer. Ja, es ist reizbar. Ja, es ist reizbar. Reizvoll hast du gemeint, oder?
Ja. Ist eine reizvolle Aufgabe für ihn, weil er hat ja jetzt grosse Clubs abgelehnt den Sommer. Ich glaube, jetzt im Laufe des Jahres hättest du dann wieder nur ein Chelsea bekommen oder so etwas, wo einfach nicht so läuft. Und darum kann er sich jetzt, er kann eigentlich nur gewinnen, finde ich. Also, man ist wirklich an einem absoluten Tiefpunkt, wo man von, und das ist überhaupt nicht schlecht gegenüber den Japanern. Die Japaner haben auch an der WM schon tollen Fußball gespielt und Spanier geärgert in der Gruppenphase und. Aber der Anspruch der Deutschen kann nicht sein, dass die daheim so angenommen werden. Und jetzt hat er die Möglichkeit mit auch vielen Spielern, die er vorher bei Bayern betreut hat, nochmal zu zeigen, dass man bei Bayern sehr falsch reagiert hat im Frühling und ihn entlassen hat oder freigestellt hat. Und darum, ich finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich finde es auch super vom Julian Nagelsmann, dass er den Sandro Wagner behalten als Co-Trainer. Wir halten ja gerade beide sehr viel vom Sandro Wagner. Er ist auch, Julian Nagelsmann ganz frisch mit irgendwie 33 Trainer wurde, ist von Hoffenheim, ist der Wagner ja Stürmer gewesen von ihm, also die kennen sich auch schon. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und ich bin sehr gespannt, wo der Weg angeht. Und ich meine, nur schon der Leroy Sané, wenn der die Form kann behalten kann, die er aktuell bei Bayern zeigt, kann der jetzt schon ohne Probleme der beste Spieler von der Europameisterschaft werden.
Ja, ich finde den Nagelsmann einen sehr spannenden Trainer. Er ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ich habe ja gesagt, es braucht einen Trainer für das Projekt 9 Monate bis zur EM. Was nachher kommt, ist im Moment wirklich egal. Vielleicht muss man schnell ein bisschen ausholen. Ich finde den DFB, oder das weiss man ja, weil viele Journalisten in Deutschland eben unangenehm sind, die das recherchiert haben, hat wahnsinnig viele Baustellen, nennen wir es wieder, finanzielle Probleme. Hat sich einen unglaublichen Trainingssitz hergestellt in Frankfurt, der viel teurer ist worden, Intrigen, Machtspiele, Skandal. Da ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben im Verband in den letzten Jahren. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen geschwächt deswegen. Und was ich noch interessant finde diesbezüglich, ist ja eben ein Geldproblem. Und es ist der grösste Verband der Welt, über alle Sportarten gesehen. Und jetzt hat ja der Philipp Lahm, Turnierdirektor von EM, am Wochenende gesagt, es kann nicht sein, dass ein Nationaltrainer dermassen viel Geld verdient. Er bekommt, glaube ich, 400.000 Euro pro Monat. Also knapp 4 Millionen plus wahrscheinlich schöne Prämie der EM. Der Nagelsmann, das muss eine Frage von er sein. Und ich finde, das sind so verschiedene Gebiete, die aufeinander prallen. Einerseits geht es im Fußball unfassbar viel Geld. Und der Nagelsmann hat, glaube ich, 25 Millionen Ablösesummen gekostet. Ich weiß nicht, was ihm noch zugestanden bei Bayern. Also Geld ist unglaublich wichtig. Und andererseits haben die Verbände häufig nicht so viel Geld. Sie sind aber extrem populär. Wir wissen auch, die Schweiz bewegt am meisten die Nationalmannschaft in der Schweiz. Wenn sie Erfolg hat, in Deutschland ist es genau das Gleiche. Da hockt die ganze Nation vor dem Fernsehen, wenn Deutschland eine EM-Halbfinale nächstes Sommer bestreitet. Und dann redet man darüber, dass der Trainer nicht viel darf verdienen. Also, es sind ganz viele Sachen, die da ineinander hineinspielen. Und ich glaube, ich traue es aber einem Nagelsmann zu. Er ist jung, er ist fresh, er ist der jünger als oder ähnlich alt wie gewisse Spieler. Sandro Wagner genau das Gleiche. Ich finde es eine coole Wahl, nennen wir es mal so, eine mutige Wahl. Und es ist extrem entscheidend, wie es im Nagelsmann wird gelingen, die Probleme, die es vielleicht gegeben hat bei Bayern und die Vorgeschichte. Ich meine, Kimmich ist ein klarer Nagelsmann-Spieler zum Beispiel. Manuel Neuer ist vielleicht im Moment eher weniger. Thomas Müller vielleicht auch nicht unbedingt. Er nimmt ja die Sachen mit. Die Mannschaft wird jetzt nicht auf einmal viel besser. Er nimmt die Probleme mit. Es gibt nach wie vor keine wirklich guten Aussenverteidiger, außer der Kimmich spielt rechts und der Gossens links stabilisiert sich. Also, Mittelstürmer hat er auch kennen. Muss er vielleicht den Gnabry aufstellen. Wenn wir nächstes Mal darüber reden, wo ich finde, die Mannschaft eigentlich sehr gut besetzt. Viel besser als sie schulden. Aber es ist grundsätzlich eine Aufbruchstimmung da, jetzt mit dem Nagelsmann und mit dem Wagner. Vielleicht wäre es noch ein bisschen besser gewesen, zynisch formuliert, wenn sie gegen Frankreich auch noch mal 3-0 verloren hätten. Und jetzt ist das Spiel mit dem Rudi Völler natürlich so ein bisschen ein Weckruf gewesen. So, es ist dann gleich möglich, das beste Team der Welt, sage ich mal, zu schlagen, ob es nur ein Testspiel ist. Und jetzt gehen sie ja gerade in die USA, finde ich unglaublich schlecht organisiert vom DFB. Knapp ein halbes Jahr vor der EM daheim in die USA zu gehen. Das kannst du ja im Herbst 2024 machen, anderthalb Jahre vor der WM in den USA. Aber immerhin hat er dort jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe im Oktober. Er muss sofort eine Einheit formen. Und das, denke ich, wird nicht ganz so einfach.
Ja, es sind jetzt viele Themen gewesen, die du angesprochen hast. Aber
sorry.
Vielleicht die USA-Reise hat er ja, glaube ich, auch schon erwähnt, dass das durchaus etwas Positives hat. Oder ein bisschen zusammenreisen, ein bisschen die Mannschaft zusammenbringen, dass er da ein bisschen rausfühlen kann, wie es um die Mannschaft steht. Ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Und ja, was natürlich, also ich meine, der Philipp Lahm, ja, wenn er, Qualität hat halt seinen Preis, oder? Also wenn er fußballromantische Lösung will, die 100.000 Stutz kostet pro Jahr, dann kann er den Peter Neururer fragen. der Punkt ist, wo der DFB trotz toller Trainerwahl jetzt einfach auch wieder ein komisches Licht von aus irgendwie also eine komische Rolle gespielt hat, ist die Verpflichtung vom DFB. Es ist ein Chef, Sportchef, was auch immer der Rettich jetzt ist.
Sportdirektor, ja, glaube ich. Ja. Geschäftsführer, ja.
Sportdirektor. Rettich ja irgendwie ja, gefühlt schon 300 Jobs gehabt in dem deutschen Fußball-Business. Und es gibt ja die Taskforce, die ich ja schon gefunden habe, können wir eigentlich zugunsten von uns zwei absetzen, mit ganz vielen grossartigen Machern vom deutschen Fußball, Minzlaff, von RB, Watzke, Rummenigge und so weiter. Also wirklich alle, die Rang und Namen haben in dem deutschen Fußball-Business. Und die sind irgendwie ein beratendes Gremium, haben aber offenbar bei wichtigen Entscheidungen nichts zu melden, beziehungsweise werden nicht mal informiert. Die Rettichverpflichtung haben die nicht gewusst. Und vorauf der Minzlaff und der Rummenigge gefunden haben, du, also wenn wir nicht mehr gefragt werden bei so einer Personalie, dann können wir uns die Zeit ersparen. Ich habe das wieder eine sehr komische Aussendarstellung gefunden und ich weiss ja nicht, ob der Rettich die richtige Wahl ist. Auch dort habe ich das Gefühl, der Verband, dort hat es so ein bisschen Väterli-Wirtschaftsstyle zum Teil, finde ich. Nicht?
Mal. Also komisch ist noch viel zu positiv formuliert. Das ist eine absolut falsche Wahl. vielleicht muss man es schnell erklären. Der Andreas Rettig hat wahnsinnig viele Jobs gehabt, ist eher ein alternativ denkender Mensch, was grundsätzlich ganz okay ist. Er war bei Freiburg, bei St. Pauli, hat sich immer gegen das Establishment aufgelehnt und ist ein riesen Gegner zum Beispiel von Uli Hoeneß, unvergessen von ein paar Monaten, was im Katar ist gegangen, wahrscheinlich genau vor einem Jahr im Doppelpass, die Auseinandersetzung Hoeneß gegen Rettich. Also der Andreas Rettich ist ein Romantiker gegen modernen Fußball, gegen möglichst viel Geld. Kann man haben, die Einstellung, aber er ist natürlich völlig im falschen Ort, jetzt, um eine DFB in Zukunft zu führen. Und das kann ja nicht sein, das ist eher eine Taskforce, also eine Taskforce, wenn auch der Rummenigge und der Minzlaff nicht mal informiert werden, dass quasi hinterher organisiert wird. Der Watzke ist, glaube ich, wo er ja noch geschäftsführend oder irgendwie in der Geschäftsleitung dabei ist, informiert gewesen. Aber es passt zum Bild, das der DFB abgibt und selbst er hat ja schon verloren, der Rettich, selbst wenn er jetzt einen unglaublichen Job macht. Ich meine, Bayern ist gegen ihn, ist nun mal mit Abstand der wichtigste Club in Deutschland. Also mindestens die musst du doch fragen bei so einer Entscheidung. Also ich böcke das nicht. Es ist so unfähig, denke ich mir. Wenn du so Entscheidungen triffst, ohne dich mit den wichtigsten Partnern abzusprechen, hinterher, klammheimlich, ja, das geht doch nicht. Und jetzt stell dir mal vor, wie beschädigend das der schon ist, der Rettich, nach all diesen Vorkommnissen, die jetzt passiert sind. Also, ein absolutes No-Go, und das zeigt vielleicht, wie der Verband organisiert ist. Und es gibt ja die Gerüchte, das habe ich irgendwo gelesen und gehört, so eine sogenannte Köln-Connection. Der Präsident Neuendorf ist ja jetzt auch nicht unbedingt extrem schillernd in seiner Vergangenheit im deutschen Profifußball, schon irgendwie reingerutscht in das Amt, kommt aus Köln, Rettig kommt aus dieser Gegend. Also, ja, wie du richtig sagst, da wird irgendetwas wieder reingemischelt und hinterlässt alles ein Geschmäckchen, aber auch hier, entscheidend ist auf dem Platz schlussendlich, wie der DFB in einem Jahr dasteht. Und ich weiss nicht, wie du es siehst, kannst du mal sagen, aber ich traue den Deutschen sogar den EM-Titel zu.
Ja, ich natürlich auch. Mit ein bisschen Euphorie, mit der richtigen Gruppe, mit ein bisschen Glück. Dann geht da alles. Es ist aber auch möglich, dass sie im Achtelfinale raus sind. Das kann wirklich top oder flop sein. Ich glaube, die Gruppenphase überstehen sicher, was ja für Deutschland mittlerweile schon fast ein Erfolg ist an einem grossen Turnier. Und eben, wie ich gesagt habe, also da hat es ein paar Spieler, gerade auch solche, die bei Bayern spielen, wo also ein Niveau haben aktuell. Ich bin wirklich auch nicht der allergrößte Bayern-Fan und ich habe auch viel den Tuchel kritisiert in den letzten Wochen. Aber eben, ich wiederhole mich gerne nochmal den Leroy Sané, was der momentan spielt. Das ist unfassbar gut. Das ist wirklich die schönste Art, Fußball zu spielen. Vorne, ja, gebe ich dir recht, haben sie vielleicht noch das ein oder andere Problem. Ich bin eigentlich noch ein Fan von Füllkrug, auch vom Typ her. Bei Dortmund hat er mich jetzt noch nicht so überzogen. Ich war auch in Paris gewesen, am Dienstag Champions League, hat er doch auch etwas bewirkt, als er reingekommen ist. Aber mal schauen, wie das dort geht. Das ist, glaube ich, noch weit weg. Die Engländer sind verdammt stark. Die Franzosen sind verdammt stark. Die Spanier darf man eh nie vergessen. Es gibt durchaus ein paar, die so einen Underdog-Rolle haben können. Die Portugiesen nicht vergessen. Also, ja. Es geht noch lang.
Ja, weißt du, genau. Ich habe es schon mal erzählt, oder? Es ist ein Mysterium, wie schwach dass die Mannschaft eigentlich spielt. Gewisse Spieler spielen, die bei Bayern München auf so Top-Level sind in diesen Ländern spielen. Aber wenn es Nagelsmann gelingt, ich habe schon mal gesagt, Kimmich rechts, Gosens links, ich würde Hummels zurückholen. Neben Rüdiger, perfekt, Hummels, Rüdiger, nochmal für ein grosses Turnier, wo die Säulen, so Schlotterbecks, Entschuldigung, das reicht einfach nicht. Und Hummels hat übrigens den besten Notenschnitt im Kicker von der Bundesliga, zusammen mit einem gewissen Granit Xhaka, jetzt nach 5 Spieltagen. Also, ist wirklich gut drauf. Dann hast du im Mittelfeld so viele gute Spieler. Gündogan, Goretzka, nicht die Jungen, Wirtz, finde ich unglaublich, das wird ein Weltklasse-Spieler. Musiala wird ein Weltklasse-Spieler. Havertz, bin ich ein bisschen skeptisch, aber unglaublicher Fußball.
Schwierig, ja.
Du hast Gnabry, Sané, die bei Bayern eigentlich wirklich performen, die super sind. Ja, ich finde, es ist schwierig, das zu einer Einheit zu machen. Ich sehe das Problem. Ich sehe auch die defensives denkend zentral Mittelfeldspieler noch nicht ganz, aber Füllkrug, finde ich, längt vielleicht gegen Albanien und möglicherweise noch gegen Österreich, aber vielleicht halt gegen Frankreich nicht. Ich würde Gnabry mal probieren auf dem 9 vorne. Auch wenn er nicht kein ist im Abschluss. Aber er hat irgendetwas, der bringt schon alle anderen vielleicht Hunger im offensiven Mittelfeld. Im Goal fällt zwar vielleicht der Neuer aus, aber der Ersatz, der Ter Stegen, ist einer der besten Goalies der Welt. Also, es stimmt einiges. Eine kleine Euphorie kannst du entfachen. Wie du sagst, ein guter Spielplan. Startspiel vielleicht, sagen wir jetzt mal, gegen Schottland. Sie sind 2-0. Es geht schnell im Fußball, schnell etwas da. Selbstvertrauen, Bayern hat vielleicht noch eine gute Saison. Ja, ich traue Deutschland viel mehr zu, als im Moment so ein bisschen geschrieben und gesagt wird. Das wollte ich mal sagen.
Bevor wir uns dann für Schweizer Verhältnis viel zu fest und viel zu lang um die Deutschen kümmern, dann vielleicht noch zwei Sätze von mir. Eben, ich bin das PSG-Dortmund-Spiel live schauen. Hummels mit Abstand der beste Dortmund auf dem Platz. Wirklich, also der gehört für mich in die Nationalmannschaft, egal wie der Alter da ist. Und der Manuel Neuer ist für mich wahrscheinlich die spannendste Personalie. Die Frage ist, ob der überhaupt wieder auf das Level kommt, dass der das Thema wird für die Nationalmannschaft oder die Europameisterschaft. Aber falls das der Fall wäre, ist er wahrscheinlich wirklich der Einzige, der sich gar nicht gefreut hat über die Nagelsmann-Nomination, weil der hat bei Bayern schon einen schweren Stand gehabt. Also hat, glaube ich, nicht alles passt zwischen diesen zwei und Ter Stegen ist halt momentan schon in einer sehr, sehr guten Form, wo der Nagelsmann jetzt nicht in eine Situation kommt, wo er etwas muss, wo er jemanden muss nehmen, wo er nicht unbedingt will, weil er hat eine absolut super Top-Weltklasse-Alternative.
Weißt du, über was dass wir im April werden reden? Genau über das. Der Ter Stegen sagt, jetzt ich bin Nummer 1, jetzt kommt der Neue zurück, spielt mit Bayern riesig, sagt in einem Interview in Bild oder in der Süddeutschen Zeitung, ich bin nach wie vor Captain von diesem Team. Voilà, Riesen. Auch da muss der Nagelsmann früh antizipieren. Kleine Klammer, die Schweizer Nationalmannschaft hat ja den Goalie Nummer 2 wahrscheinlich auch das Gefühl, oder ich weiss, dass er das Gefühl hat, er sei der beste Goalie von Schweiz, also der Gregor Kobel. Das sind immer schwierige Konstellationen. Weisst du noch, Lehmann kann vor der Heim-WM, das Buff, was sie hatten. Also das hat der Nagelsmann garantiert auf dem Radar und wir wissen, glaube ich, alle ein bisschen, wo seine Sympathien könnten liegen bezüglich dem Goalie-Theater.
Ich muss sich leider korrigieren, die Captain-Frage ist klar geregelt, auch unter Julian Nagelsmann. Es ist nicht der Manuel Neuer, sondern der Ilkay Gündogan.
Aber der Manuel Neuer wird sagen, das ist ja meine Aussage, er wird zurückkommen, irgendwann ist hoffentlich für ihn und gut spielen bei Bayern. Dann wird er sagen, hey, ich bin so lange Captain, ich fühle mich nach wie vor als Captain. Es geht mehr um die Aussage, die dann in die Welt rausgesetzt wird von der Bild-Zeitung, noch so genüsslich. Und dann haben wir Theater, oder? Aber ja. Auch wäre.
Theater ist ein sehr schöner Übergang. Gehen wir doch zum zweitletzten von der Super League.
Getze? Ist das Getze?
Es ist wirklich, also Getze ist ein absolutes Durchspiel, oder? Auch das jetzt da, ich weiß nicht, ob du das, die Berichterstattung verfolgt hast, wo der Präsident Bruno Bern und so angestanden sind letzten Freitag und das alles so schön geredet haben. Also das ist ja wirklich, was man im Sommer gemacht hat, die aktuellen Leistungen. Es ist wirklich vieles passt da nicht und ist sehr, sehr schlecht bei GC. Aber das Einzige, was einem als GC-Sympathisant wirklich Mut gibt, ist ein Blick auf die Tabelle, dass Basel einfach noch schlechter ist.
Die sind tatsächlich zweitletzt, he? Die haben es geschafft, noch nicht letzt zu sein. Ja, schon unglaublich.
Zweitletzt, punktgleich mit Lausanne Uschi. Haben aber ein Spiel weniger, muss man zur Verteidigung vom FCB sagen. Aber wir haben ja immer schön, du tust uns so ein bisschen mit gewissen Themenpunkten ein File einmal vorbereitet auf die Podcast-Episode. Du hast immer schön unsere Power-Rankings unten drin, um mir, glaube ich, ein bisschen zeigen, wie falsch sie sich liegen. Und ich habe dort den FCB als 2 und also ich weiß nicht, ob das noch etwas wird.
Ja, also vielleicht stimmt, das habe ich vergessen rauszunehmen, das habe ich eigentlich nicht drin. Ich habe Basel, glaube ich, auf Rang 2, von dem her bin ich im gleichen Boot. Aber ich korrigiere dich schnell, also dass sie ein Spiel weniger haben, ist eher eine schlechte Nachricht, und das verlieren sie ja sowieso. Also muss man auf das Goalverhältnis schauen, dass sie nicht von Uschi noch überholt werden. Ich glaube gegen Lugano, auswärts, das Nachtragsspiel. Aber ja, das war jetzt ein bisschen zynisch gewesen. Also ja, es ist eine Tragödie, anders kann man es nicht ausdrücken. Und ich weiss gar nicht, wo anfangen, weil ich ein bisschen reingeschaut in den Match gestern. Iverdo hat absolut hoch verdient gewonnen und müsste eigentlich noch viel höher gewinnen. Also es war absolut die Nullleistung von Basel. Und nachdem man jetzt gehört hat, was sie alles trainiert haben, Länderspielpause, gab 3 Wochen Zeit, das Team ist parat, alles Topspieler. Wenn man, was ich sehr spannend finde, Basel-Fans sind ja unglaublich positiv, was die auf Twitter zum Teil, klar, das ist auch nur eine Bubble, aber wie die zu dem Club steht, der Vega spielt 3 gute Pässe in einem Heimspiel gegen den mediocre Super League Club, du hast das Gefühl, der Messi sind gelandet, also wie die den Club unterstützen, wie sie blindwütig hinten nachsäckeln, Woche für Woche enttäuscht werden, ich finde das faszinierend. Und der David Degen hat ja Interviews gegeben, unter anderem auch in der NZZ, wo er sagt, ein bisschen überspitzt formuliert, alles richtig gemacht. Wir haben, weiss nicht, wie viele Millionen gewinnen, das ist unser Geschäftskonzept. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von super Nachwuchsspielern, es kommt schon gut, geben uns Zeit. Also unendlich viel Zeit haben die nicht mehr. Und der Trainer, um noch den letzten Punkt vielleicht aufzutun, ist leider halt auch schon wieder angeschlagen. Auch wenn er sicher den Spielern gesagt hat, shootet so mies, wie er geshootet hat. Aber ja, das wird sehr mühsam Herbst für FC Basel.
Also ich frage mich ja schon, oder gegen FCZ, ich sage jetzt völlig überspitzt, die Hälfte von der Startelf hat irgendwie 2 Minuten trainiert mit dem FCB und weiss gerade mal, wo das Joggeli steht und welche Tramhaltestelle oder so. Und haben eigentlich wirklich noch ein gutes Spiel gemacht, auch viele von diesen Neuen. Und dann hast du jetzt eigentlich 3 Wochen, um dich kennenlernen, zum Trainieren, zum dich einstudieren und so weiter. Und dann so eine Leistung. Also ich kann mir das nicht erklären. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Ausrutscher war, weil es ist einfach schon ein mehrfach schlechtes Spiel war. Ich kann mich da an ein 3-0 gegen Getz zum Beispiel erinnern, wo wirklich nicht gut war. Und also, weißt du, der David Degen kann noch lange anstehen und sagen, sie haben alles richtig gemacht. Und einfach immer auf dem Transferplus, den er erwirtschaftet hat, den Sommer. Aber man muss sich dann halt irgendwann fragen, zu welchem Preis hat er das Transferplus erwirtschaftet. Hat er dann wirklich müssen alle Spieler verkaufen? Oder hätte nicht einmal noch einer können bleiben und wachsen und Teil von einer Achse bleiben beim FC Basel? Und ich muss schon auch sagen, der FCB ist so schlecht, dass wirklich auch langsam die Maulwürfe aus ihren Löchern kommen. Oder die Ratten aus ihren Löchern kommen. Oder wie man das auch sagen will. Also, ob du mit Leuten aus dem Umfeld von aktuellen Spielern, ehemaligen Spielern, Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeitern redest. Also viel positiv gehörst du im Fall wirklich nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht schwarz malen oder irgendwie, ich habe ja in diesem Podcast schon oftmals bewiesen, dass ich eine gewisse Sympathie entwickelt habe für den FCB und vor allem auch für die Fans, die wirklich nicht nur treue Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast sind, sondern auch einfach verdammt treu sind gegenüber dem FC Basel. Und es tut mir weh für die, dass der Club so schwach dasteht. Aber du gehörst eigentlich nichts Gutes. Du gehörst wirklich nichts Gutes.
Also das ist jetzt eine Kunstpause, die du einlegst, oder?
Wieso?
Ja, also das ist ja hochinteressant. Du hast jetzt gerade einen extrem guten Wortbeitrag gehabt, wenn wir es mal so nennen. Ich finde auch der Spruch, ist das der Preis, den sie zahlen für den Transferüberschuss wert? Sehr schöne Aussage, du hast noch ein bisschen schöner formuliert als ich jetzt gerade. Aber die Maulwürfe oder Ratten, tun wir von Maulwürfen reden, das ist ein bisschen sympathischer. Die sind interessant.
Ja, was ist die Redewendung?
Maulwürfe, aber ein Ratten ist natürlich auch treffend, vermutlich. Aber was hast du so gehört? Das wäre ja jetzt spannend. Was hörst du, wenn die aus ihren Löchern kriechen oder krabbeln? Was hört man denn da so?
Ja, ich mache jetzt da, dann wird ich nachher wieder auf Twitter kritisiert oder auf X. Aber ich lasse jetzt das sonst mal als Cliffhanger so stehen.
Schwach, das ist jetzt schwach, jetzt hast du so gut angefangen. Jetzt, das ist wie so ein...
Ich könnte ja sogar noch einen draufsetzen. Es gibt ja auch noch ein lustiges Boulevard-Thema auf der Geschäftsstelle, wo niemand wirklich drüber schreibt.
Oh, also jetzt wird es langsam abenteuerlich. Ein Boulevard-Thema. Sex and Crime quasi.
So in die Richtung.
Soll ich in einer Woche wieder darauf ansprechen? Also heute kann ich nichts entlocken.
Nein, ich glaube, in einer Woche kann ich und darf ich nicht mehr darüber reden. Aber kannst du auch mal ein Telefon machen?
Gut, das ist spannend. Ich kenne noch zwei, drei Geschichten, die ich aber näher finde. Eben, da bin ich näher wieder anders gewickelt als vielleicht viele in dieser aufgeregten Medienwelt. Gewisse Sachen interessieren mich näher auch nicht. Es geht die Öffentlichkeit nicht an. Wenn sich irgendjemand in irgendjemand verliebt, wenn irgendjemand mit irgendjemandem, was auch immer. Es geht schlussendlich... Es geht um Fußball. Natürlich, sobald Abhängigkeit entsteht, ist es gefährlich, das wissen wir alle. Aber es wird so viel geredet über FC Basel. Und ich bin ein bisschen erstaunt, um vielleicht den Faden so aufzunehmen, dass du dir quasi sorgst um die FC Basel-Fans. Also du, ja, einerseits, Wetter ist gegen das wunderschöne Wallis, und andererseits aus reinen Zürcher sorgst du um die Befindlichkeiten von Basler. Und wirklich das spannend, spannendes Psychogramm, muss ich sagen. Also, wir sind jetzt ehrlich gesagt Fans meistens, ja, ich bin ja neutral als Journalist, mir ist eigentlich egal, ob die leiden oder nicht. Ich leide auch, wenn ich mit meinen Clubs unterwegs bin. Also, die Basel-Fans im Gegenteil, die machen es ja, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich dieses Jahr erstaunlich hart im Nehmen. Also, ich wäre schon lange auf Barrikaden durchgedreht, wenn ich Fan von Basel wäre, was da halbjahr für halbjahr passiert.
Ja, also, wir haben ja schon ein Windfahne oder auf Deutsch Wendehals im Podcast, wir brauchen nicht zwei. Darum, wenn ich mich mal der Sympathie zum FCB als, oder wenn es mal in Zürich heisst, ich sage der einzige Zürcher mit Sympathie in Richtung Basel, wenn es das heisst, dann muss ich da auch konsequent sein und nicht gerade umkehren, wenn jetzt die mal zweitletzte.
Ja, nach all diesen guten Jahren hast du recht. Ja.
Das ist ja ein grosses Glück oder vielleicht auch die grosse Leistung von David Degen, dass der die Fans noch auf seiner Seite hat. Sobald das passiert, wird sein Alltag extrem ungemütlich. Und das schafft er. Das schafft er wirklich, die Fans auf seiner Seite zu behalten. Wie auch immer er das schafft.
Das weiss ich, das kann ich wirklich zu wenig beurteilen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wenn du überlegst, was jetzt passiert ist. Oh, Stichwort Europa Cup, by the way. Kostanei, keine Ahnung, wie das Dorf heisst, wo sie da gescheitert sind, oder der Club. Also, es ist wirklich ein Debakel, der Saisonstart, und damit zurück zur Sache, oder? Und ich bin ja auch der, der eigentlich dieser Mannschaft oder dem Team sehr viel zutraut. wirklich, die haben super coole Spieler geholt. Und ich glaube, so ein Match wie gestern, vielleicht wird man im Nachhinein sagen, das war der Weckruf gewesen, oder? Es ist schwierig. Die Ivo doch haben zuerst mal seit ewig wieder im eigenen Stadion ausverkauft, aber es nur 4.500 Zuschauer sind. Volle Pulle, aggressiv. Und Basel haben vielleicht ein bisschen schöne Spieler im Team, die höhere individuelle Qualität. Sie sind völlig überrennt worden, haben den Schalter nicht können umlegen. Das gibt so ein Spiel. Aber es darf es in dieser Situation niemals geben. Und der Schellibaum, der Trainer von Ivo, hat sein Team halt einfach darauf eingestellt. Wir gehen jeden Zentimeter, jeden Zweikampf für uns. Das tut jetzt hände altmodisch, aber so funktioniert Fußball halt da. Du kannst nicht nur mit abkippenden Sechser und was weiß ich, was für moderne Sachen im Fußball besteht. Es geht schlussendlich auch jeden Zweikampf. Der nächste Zweikampf ist auch immer der wichtigste. Ich war lange Trainer gewesen. Also, auch das ist vielleicht ein Phrasenschweinsatz. Aber schlussendlich haben sie einfach versagt in den Grundtugenden. Und das denke ich mir erschreckend. Dass die Spieler können shooten können, dass der Weg geht, der Messi von Schweizer Liga kann sein, ist unbestritten wahrscheinlich, aber sie müssen ein Team sein, sie müssen fighten, wenn sie das vermissen, also das sind für mich krasse Alarmzeichen und damit vielleicht zurück zur Frage, oder hat der Trainer eigentlich schon verloren, er kann ja gar nicht dafür in diesem Chaos.
Ich glaube, man muss, fairerweise muss man ihm jetzt schon noch ein, zwei, drei Wochen Zeit geben, weil er hat ja jetzt einfach irgendwie einen komplett neuen Kader bekommen. Oder? Der hat angefangen mit der Mannschaft und trainiert jetzt eigentlich innerhalb von 3 Monaten die zweite Mannschaft. Also das ist ja wirklich einfach ein ganz neuer Kader, den er in den letzten Wochen bekommen hat. Und ich habe da zu wenig beurteilt. Habe ja noch keine Trainerlizenz und kann das nicht beurteilen, wie das ist. Aber ich kann mir es nur aus der Wirtschaft denken, wenn da innerhalb kürzester Zeit einfach das ganze Team ausgewechselt wird, dass das schwierig ist, dass da gewisse Sachen müssen zuerst funktionieren, dass da verschiedene Kulturen, viele junge Spieler, wo logischerweise volatil sind in ihren Leistungen. Und ja, also ich glaube, da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben, wird er wahrscheinlich nicht mehr allzu viel haben, aber ich glaube auch, der David Degen weiss, dass es nicht die einfachste Ausgangslage ist für seinen Coach. Und sonst kommt dann halt der Heiko Vogel wieder. Wäre ja auch Entertainment für uns.
Weißt du, ich war regelrecht schockiert gewesen gestern, weil ich mir nichts mehr wünsche für unsere Liga als einen Zweikampf IB gegen FCB. Es sind mit Abstand die zwei größten Clubs in der Schweiz. Und ich habe wirklich die naive Hoffnung gehabt, Basel keine Doppelbelastung durch Europa gehabt. Jetzt können sie starten, jetzt haben sie Iverdol, Luzern, Lausanne Uschi, 3 Spiele, 9 Punkte. Dann sieht die Situation in einer Woche ganz anders aus. Sie greifen an, Euphorie. IB, nicht unwiderstehlich, Champions League Belastung. Wo sind wir ehrlich? Zürich ist zu wenig Substanz für mich zu halten. Lugano und Servette werden wahrscheinlich einen fürchterlichen Herbst haben, wo sie mit dieser Doppelbelastung nicht schlagen können. Haben wir jetzt am Wochenende gesehen, durch Europa Cup. Und ich bin wirklich, ja, scheiss mir richtig an, dass jetzt die Basel wieder versagen, wieder nicht mithalten können. Was wahrscheinlich, okay, Berndeutsche weiss, aber wieder ein relativ easy Meistertitel geht für IB. Ja, das ist schade, oder? Weil, sagt mir jemand, der die Mannschaft, die IB kann stoppen, auch nochmal annähernd kann stoppen.
Luzern macht das gut. Ich glaube an Luzern, dass die noch zumindest bis im Dezember eine spannende Meisterschaft können heben.
20 Punkte Rückstand Ende Saison auf IB. Es ist viel zu wenig konstant. Sie machen es gut. Einverstanden, du hast das gefragt, sie machen es gut. Auch übrigens, gefühlt hat ja jeder Club in dieser Liga außer IB ein riesen Chaos. Also auch Luzern. Das ist ja nicht vorbei, der Krach in Führungsetagen. Aber ja, betrachtet von diesen Umständen machen sie es wirklich sehr solid. Sehr interessante Mannschaft, aber es reicht hinten und vorne nicht. Also da, für mich die IB mitzahlt. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Sie machen es gut für ihre Verhältnisse, aber chancenlos gegen IB. Und das ist ja nicht der Anspruch von Luzern, um einen Titel zu spielen. Von dem her, du hast recht, ja, aber es kann kein Titelkandidat sein. Und ja, ich meine, Zürich ist vor 2 Jahren so Meister geworden, darum bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Vor 2 Jahren hätte ich auch gesagt, wenn wir das dann schon aufgenommen hätten, unmöglich, dass die Meister werden können. Habe ich auch geschrieben, monatelang, bin ja nicht der Einzige. Schluss sind sie souverän Meister geworden. Mit einer Mannschaft, die nicht viel besser war als die heute. Oder? Also, aber irgendwas, ich weiß nicht, wie du es siehst. Du bist in Zürich daheim, du bekommst vielleicht noch ein bisschen mehr mit, wie die Stimmung in der Stadt und so ist. Hast jetzt nicht den Titel Euphorie beim FCZ? Da ist auch einiges noch unklar, wer wird Sportchef, wissen wir nächstens, was passiert mit dem Trainer. Ja, IB ist, es fließt einfach bei IB.
Ja, Ja, also ich meine, FCZ hat ja einfach auch nicht Möglichkeiten, zum IB eigentlich gross konkurrenzieren. Die sind vielleicht einer von den wenigen Teams in der Super League, die nicht einen riesen Umbau hatten, mega viele Baustellen, sondern das Kader so ein bisschen den Sommer durch beibehalten hat, der neue Trainer hat Zeit gehabt, gewisse Abläufe und so weiter. Und sind jetzt mit Selbstvertrauen gestartet. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Meister werden, aber grundsätzlich gibt es ja in der Stadt Zürich schon eine FCZ-Euphorie. Also der Club zieht schon sehr viele Fans ins Stadion, der bewegt viele Fans. Also Meister-Euphorie nicht, aber eine FCZ-Euphorie gibt's jetzt schon seit mehreren Jahren in dieser Stadt und die ist auch absolut berechtigt. Also ja, du würdest etwas sagen.
Ja, ich bin in den Sinn gekommen. Ja, okay, nehme ich so zur Kenntnis. Weil wir noch über relevante Städte, über schöne Städte reden. Also, du bist ja zu Paris gewesen, weißt du, von Zürich zu Paris. Vielleicht, damit wir das nicht vergessen, das würde mich schon noch interessieren.
Ich habe jetzt gar gemeint, du kommst mit Leverkusen.
Relevant
und schöne Städte.
Wenn wir vor der Champions League noch schnell über den Glauben haben zum Russland-Fußball.
Also, alles gut.
Zuerst Paris, Tobi, Paris, erzähl, bist du in einem 5-Sterne-Hotel gewesen. Ist der Rasen gut gewesen? Hast du genug Restaurant gefunden? Nicht wie im Wallis, oder?
Hey, Airbnb, wunderbare Restaurant, die Leute 1A. Wirklich, also die Stadt wunderschön, die Leute extrem freundlich. Bin fast ein bisschen überrascht gewesen. Und Stadion top, nicht ultra modern, nicht ultra gross, aber so logistisch und organisatorisch grosses Kino, was PSG da macht. Und Stimmung auch super, also die grosse Ultrakurve von PSG ist da wirklich 90 Minuten on fire. Spiel ist schon ein bisschen mehr Rasenschach gewesen, habe ich gefunden. Also es gibt ja da auch unterschiedliche Wahrnehmungen in Deutschland, je nachdem, ob man im Stadion war oder nicht, fällt die Kritik von BVB ganz anders aus, habe ich das Gefühl. Ich finde, sie haben es gut gemacht, eigentlich mit dieser Einstellung. Sie sind halt einfach nicht so gut wie PSG und haben können ein bisschen dagegenhalten, hätten dann auch Chancen gehabt, haben ein bisschen Glück, also ein bisschen Pech gehabt, dass der Sabitzer so früh hat müssen raus, weil der Felix Metscha, der ist also richtig schlecht. Der ist also okay. Körpersprache, Zweikampfverhalten, Torgefährlichkeit, Kommunikation mit den Mitspielern. Ich weiß nicht, also was der Kehl dazu bewegt hat, dem 35 Millionen oder Wolfsburg 35 Millionen zu zahlen für den. Kann man es wirklich nicht erklären. Es hat mich, und ich bin recht neutral in dem Match, aber irgendwann hat es mich so triggert, wie der über den Platz gelaufen ist.
Ja, ich glaube, die 100 Millionen für den Bellingham, das haben wir glaub, schon diskutiert, sind wahrscheinlich nicht ideal eingesetzt worden. Das ist noch ein bisschen früh für einen Match, oder wie man das auch immer ausspricht, schon den Stab zu brechen. Wenn wir übrigens ein Video hätten, wäre jetzt drunter gestanden, Tobi war bei PSG, BVB, Klammer 2-0, wo, ja, wir dürfen, ja, gehört, manchmal setzen wir noch ein bisschen viel voraus. Also,
ja, Entschuldigung.
Ja, okay, nein, das ist, ich habe es ja genau gleich gemacht. Ich hätte ja so einleiten, du hättest Paris gegen Dortmund gesehen letzte Woche. Aber vielleicht der eine oder andere hat es ja schon gewusst. Im Übrigen, wenn du Franzose wärst, wärst du ja doch Pariser. Und ich wäre wahrscheinlich Baskus Biarritz. Oder nur damit ist klar, dass es dir in Paris gefällt. Ich möchte das jetzt nicht weiter präzisieren. Aber bei Dortmund bin ich schwer der Meinung, du hast mir, glaube ich, während dem Match geschrieben, der Terzic, der Trainer, habe ich richtig aufgestellt. Er hat ja zwei schnelle Stürmer aufgestellt, den Malen oder Adeyemi. Und all seine Mittelstürmer, alle Kuka und Völkrug draussen gelassen. Ich habe das nicht gut gefunden. Das ist spannend, so taktische Diskussionen. Du hast es sicher besser gesehen im Stadion. Aber mir hat so ein bisschen der Wandspieler gefällt im Zentrum. Sie haben sich häufig befreien, wo Paris jetzt nicht immer perfekt gespielt hat. Und die sind einfach schnell, die zwei. Das sind super Konterspieler. Ist mir schon klar, dass die Idee war. Aber einer gefällt, der die Bau ablegen kann, verarbeiten. Und vielleicht hat er sich ein bisschen selber verraten und fast ein bisschen zu defensiv gespielt. Andererseits, wenn er mutig aufstellt mit 3 Stürmern und 4 Leute, sagen, sagt, oh, er war naiv gewesen. Das ist auch jetzt los von einem Trainer. Aber du hast ja selber auch geschrieben, mir, glaube ich, es war sehr spannend zum Zuschauen, wie sich die Mannschaften verschieben. Eben Rasenschach. Und ja, schlussendlich entscheiden er Individualisten. Ich meine, Paris hat, glaube ich, gestern Marseille 4-0, oder hat 4-0 gewonnen gegen Marseille. Marseille hat auch mega Krise im Moment, aber die haben schon, wenn die ins Rollen kommen, haben sie natürlich eine unfassbare Qualität. Oder Ramos, der Mittelstürmer, der im Moment der Satz ist, vom Kolumbuan im Zentrum, ist ja, weiss die Schweiz sehr gut, ein Riesenspieler, Dembele, Mbappe, es gibt kein schnelles Flügelpaar auf dieser Welt. Also wenn die jetzt Rollen kommen offensiv, dann sind sie fast nicht aufzuhalten. Du hast noch den Hakimi, einer von meinen Lieblingsspielern, der unglaublich viel Power hat über rechts. Also da entsteht irgendetwas. Ich weiß noch nicht genau, zentrales Mittelfeld, ob sie da nicht ein kleines Spieler ist, bescheiden besetzt sind, aber ich traue Paris eigentlich recht viel zu in die Champions League. Jetzt, wo der Neymar und der Messi weg sind.
Ja, also vielleicht, es wird jetzt halt ein bisschen nerdig, aber ich meine, der Terzic hat ungewohnt auf 5 Verteidiger gesetzt und so haben wirklich Lucas Hernandez und Hakimi, wo ja zwei sehr offensive Außenverteidiger sind, zu diesen 3 Granaten im Sturm, Kolomouani, Dembélé, Mbappé, sehr wenig Möglichkeiten gehabt, nach vorne zu kommen. Auch die 3 vorne sind recht okay unter Kontrolle gewesen. Darum habe ich gefunden, er hat das nicht schlecht gemacht und hinten hast du wirklich gemerkt, Marquinhos und da dein Lieblingsinnenverteidiger von Inter Mailand, wo also ein riesen Viech ist. Ich habe den so noch nie so wahrgenommen, so körperlich. Aber das ist ja mal eine Gestalt. Die haben, also Tempo ist nicht ihre Stärke. Darum, also es hätte schon können gut ausgehen. Und was halt schon wieder, oder du sagst, wenn das PSG ins Rollen kommt, ich habe gefunden, in der zweiten Halbzeit haben die extrem arrogant angefangen zu spielen. Spielereien da. Die Verteidiger sind viel zu weit weg von den Gegenspielern, wo du so ein bisschen gemerkt hast, so, vielleicht ist es, also man führt 2-0 und vielleicht ist es schon wieder jetzt der Sack zu. Ich glaube, an Dortmund in der 70. Minute, sie haben wieder eine recht gute Chance, wenn die Idee machen, dann sieht das Spiel vielleicht sogar nochmal anders aus, weil es eben so eine gewisse Arroganz spürbar war vom PSG-Kader. Und das müssen sie noch lernen, das durchziehen, vor allem wenn es in die K.O.-Phase geht, so wirklich Vollgas. Und möchte aber auch nicht zu viel nur über das Spiel reden. Es gibt noch ganz viele andere gegeben. Die Inter Mailand hat zum Beispiel ein grossartiges Unentschieden gegen Real Sociedad geholt, wie man es halt macht als Champions League Favorit. Möchte aber schnell, du bist im Stadion gewesen, bei IB und hast dich in einen jungen Holländer verliebt.
So viele interessante Themen. Darf ich noch etwas zu Paris sagen? Zweich heisst übrigens Skriniar bei Paris. Vorname ist mir gut entfallen. Riesenfetzen, hast recht. Sie brauchen Zeit, da hast du recht. Oder der Kolomouani ist am 31. August um Mitternacht verpflichtet worden. Also crazy. Ich bleibe dabei. Manchester City und Inter Mailand übrigens die einzigen Teams, die in der 10 grössten Liga von Europa noch keinen Punkt abgegeben haben, jetzt Ende September. Inter hat es nicht gut gemacht, ein miserabler Match in San Sebastian, wo gekommen ist wie Iverdon und Inter überrennt hat, 3 Tage nach dem 5-1 im Derby gegen Milan. Das war wirklich eine ganz schlechte Leistung gewesen. Am Schluss holst du einen Punkt und musst sagen, so macht es eine grosse Mannschaft. Das hast du richtig analysiert, auch wenn du wahrscheinlich anders gemeint hast. Ich bin nicht im Stadion gewesen, muss dich korrigieren. Ich bin nicht gewesen, wohne zwar nahe, aber ich habe es im Fernsehen geschaut, wo ich schon noch 2 Sachen schauen. Xavi Simons bin ich schon immer verliebt gewesen, ist sehr früh sehr gehypert worden. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass der gehört ja Paris Saint-Germain. Und wir haben vorhin über einen Club geredet und ich sehe jetzt auch nicht in dem System, was ich im Moment spiele. Er ist im zentralen Mittelfeld defensiv zu wenig gut. Aber dass die den nicht brauchen können, kann ich mir nicht erklären. Das ist einer der besten Spieler der Welt. Der hat Power, kannst nicht vom Ball trennen, ist auch giftig, zweikampfstark. Also das wird ein Weltstar. Wenn nicht alle Sicherungen durchbrennen bei ihm und er überheblich wird, ich weiß nicht, du hast ihn sicher auch schon ein bisschen gesehen bei Leipzig, also der kann alles. Der ist wirklich sensationell. Und IB hat es ja nicht so schlecht gemacht. Auch hier hat der Trainer, der Rafael Liki, das erste Mal übrigens, seit er bei IB ist, also wahrscheinlich auch beim 60. Pflichtspiel, ausgerechnet im schwierigsten Spielbesitz ein neues System ausprobiert, hat ihm um die Ohren fliegen können. Die Medien, ist ja noch spannend, sieht der Liki sehr kritisch, gerade die lokalen Medien. Jetzt diesmal hat die Boulevard-Zeitung das extrem kritisiert, andere Journalisten haben es gut gefunden, dass er sich dem Gegner angepasst hat und eben eine Dreierkette mit 2 Defensiven auf der Seite, quasi wie der Terzic bei Dortmund hat spielen um das bessere Team können zu stoppen. Und ja, sie haben es nicht schlecht gemacht. Sie waren zeitweise sehr gut im Spiel gewesen. Unterm Strich muss man nicht sagen, Platz 2 ist schon weg, logischerweise. Es geht jetzt gegen Belgrad darum, dritt zu werden. Und ja, viel mehr liegt auch wirklich nicht drin. und richtig überzeugt, vielleicht noch, um das aufzunehmen. Ja, Bayern hat mich auch nicht überzeugt, sehr ein wildes Spiel gegen Manchester United. Aber es ist jetzt halt so vor und im Schluss werden 14 von den 16 besseren Teams weiterkommen. Es wird ein, zwei Mini-Überraschungen geben. Vielleicht gegen die Intergruppe, die Benfica gegen Salzburg daheim verloren hat. Aber sonst wird es sich gewohnt laufen, sind wir ehrlich. Und die Champions League fährt nachher wahrscheinlich mit Achtelfinals an, oder?
Ja. Ja, hast wahrscheinlich recht. Eben in dieser Milan, Newcastle, PSG, BVB-Gruppe bin ich schon noch nicht so sicher, wie das rauskommt. Aber ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht, bei IB ist halt ein bisschen so, oder? Ich meine, wenn du so defensiv aufstellst von den Spielern her, dann darfst du nicht so früh eine Kiste bekommen. Dann musst du die Mauer eigentlich auch heben, oder?
Ja, die Startphase ist nicht gut gewesen, die ersten 5 Minuten, ja.
Und ich weiss nicht, ich kann nicht alles können live schauen, weil ich in Paris war am Wegstadion. Aber es ist ja schon. Ja, ich weiß nicht, sind sie ein bisschen nervös gewesen? Das erste Mal Champions League für gewisse oder so?
Sie sind, glaube ich, auch ein bisschen überfordert vom Tempo, aber sie kommen zurück, 1-1, und bekommen dann ein Goal nach einem Eckball. Ich meine, das ist schwachsinnig. Das darf niemals passieren. Kurze Ecke nicht gut verteidigen. Übrigens, Union Berlin spielt ja 94 Minuten Urs Fischer Gedenkfußball, 3 Lastwagen im Strafraum parkiert. Schafft es eigentlich, das 0-0 zu halten. Und dann pennt ein eingewechselter Spieler bei einem kurzen Eckball, Valverde kommt frei zum Schuss. Billard, Ping-Pong, was auch immer im Strafraum. Oder Jude Bellingham, das Goal hat sogar da gemacht, oder? Kann er dann über die Linie drücken. Das ist Händenbitte, dass du so gut verteidigst und er mit einem kurzen Eckball pennst. Und IB war so ähnlich gewesen. Der Weitschuss vom Schlager zum 2-1 ist dann super geschossen. Aber sie einfach dort einmal nicht aufpasst. Und es wird halt, ja, so dumm ist es. Und auf dem Niveau irgendein ist bestraft. Aber ich habe es nicht so schlecht gefunden, abgesehen von der ersten vierten Stunde. Also besser Emu, habe ich nur Zusammenfassungen gesehen, als Servet und Lugano in ihrem Heimspiel gegen Slavia Prag. Und Lugano weiss ich schon gar nicht mehr. Also ja, es könnte eine recht schwierige Europacup-Saison geben, punktemässig. Und vielleicht wird der FC Basel der irgendwann zu Recht sagen, wir sind halt nicht dabei gewesen, wir können Punkte sammeln. Also ich sehe da jetzt nicht viel Hoffnung, dass einer von den drei Schweizer Clubs unglaubliche Exploits wird machen im Europacup. Vielleicht kannst du mir ein bisschen Hoffnung geben.
Ja, also ich habe da jetzt die Hoffnung an IB in der Euroleague noch überhaupt noch nicht aufgegeben. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon das Gefühl, in der Super League IB kommt langsam ein bisschen Fahrt.
Absolut. Super League ist ein anderes Thema. Ja, Super League sind sie, ja, mal. Sie haben halt da, ja, jetzt schießt sogar noch der Fabian Lustenberger das Goal. ja, sie sind klar die Besten. Es geht mir mehr um Europa, aber es ist um UEFA-Koeffizient, weil halt, ja, Servet und Lugano, sie machen es für ihre Verhältnisse gut in der Schweizer Liga, aber im Europa stossen sie halt dann auch schon eine Grenze, obwohl Servet ja in der Qualifikation eigentlich super gemacht im August. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da passiert ist, weil es ist einfach auch zu viel Spiel, ein schmales Kader und ein neuer Trainer, ist kommt da ein bisschen vieles zusammen, glaube ich.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Wir haben zwar unseren regelmäßigen Gast im Podcast, also nicht physisch, sondern thematisch, schon kurz erwähnt, möchte aber doch noch schnell zum Granit Xhaka kommen. Ich bin komplett auf dem Leverkusen Bandwagon gelandet mittlerweile. Ich habe dir auch geschrieben, ich tausche Leverkusen gegen Chelsea. Ich bin ab sofort Leverkusen-Fan. Und das hat nichts mit dem Granit Xhaka zu tun, sondern das Team spielt so schöne, lässige, coole, unterhaltsame Fußball. Der Boniface ist eine Granate, der Hofmann ist super, der Wirtz hast du selber schon gelobt. Granit spielt vielleicht so gut wie noch nie. Ich bin sehr begeistert und ich finde, man kann. Ich glaube, die Bundesliga-Saison, ich glaube fest daran, auch wenn Harry Kane und Co. sehr krass marschieren und auch langsam laufen, ich glaube, die Bundesliga-Saison könnte richtig spannend werden.
Ich muss mich schnell ein bisschen erholen. Also, alles richtig, aber also, Bayern, du hast mir geschrieben sogar, du seist jetzt Bayern-Leverkusen-Fan. Also, ich habe wirklich im Fußball für unfassbar viel Verständnis. Also, wenn du mir hast gesagt, Milan und Juve, muss ich sagen, okay. Zwar grusig, aber ja, Tradition, grosse Clubs, aber Bayern, Leverkusen. Also ich kenne einen, der tatsächlich ein Berner, der Bayern, Leverkusen, ich weiß nicht, was da alles ist schief gelaufen, aber das ist doch, also, sorry, Tobi, das kannst du doch nicht ernst meinen. Wie kann man so ein Club-Fan sein? Also, ich meine, ja, der Boniface ist super, der Wirtz ist super, der Granit ist super, aber weißt du, wie viele Superspieler das Real hat? An dem kannst du doch nicht Real-Fan sein. Also, Club hat null Strahlung, null Tradition. Du als HSV-Fan, was ist passiert, Tobi? Du kannst doch HSV, wirklich gross.
Unterschiedliche Ligen.
Ja, aber das ist die Club in Deutschland. Und Leverkusen ist das totale Gegenteil vom HSV. Ja, außer dass sie auch nie einen Titel gewinnen. Das verbindet sie vielleicht. Aber okay, ich werde dich noch ein paar Mal darauf ansprechen, ob du immer noch Leverkusen-Fan bist. Also, niemals, da würde ich noch ändern, wirklich auch eher Milan-Fan werden, als so einen Club zu unterstützen. Aber du hast recht, sie machen es gut, sie haben ein super Team. Sie werden aber wahrscheinlich, das habe ich schon mal gesagt, nicht über 34 Runden mit Bayern können mithalten. Da bleibe ich halt einfach dabei, weil sie nicht ganz so breit sind, gleich nicht ganz eure Spitze so stark sind wie Bayern. Aber wirklich, sie machen es super. Und übrigens, wir haben Europa Cup, glaube ich, 4-0 gewonnen in der Europa League. Die sind auf einem sehr guten Weg. Und ja, die Frage ist, wie lange? Oder? Sie sind halt auch in dieser Darwinismus vom Fußball auf einer Stufe, wo halt der Boniface wahrscheinlich nicht mehr als 1-2 Jahre bleibt. Der Wirtz ist sowieso auf dem Weg zu mindestens Real Madrid. Also da kann jeder Club der Welt irgendwann haben oder gehen, wenn er will. Ich glaube, sehr seriös beraten von seinem Papi. Mit dem Trainer wird auch nicht ewig bleiben. Aber im Moment, wenn ich bei Leverkusen-Fans, es gibt ja offenbar bei Leverkusen-Fans, hätte ich auch Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Da bin ich bei dir.
Nein, also die mich kennen, wissen ja, ich tun gerne mal überspitzt Sachen sagen. Du tust ja gerne auch mich in jede Fan-Ecke tun. Also,
GC,
GC, Chelsea, HSV, ich bin ja einfach plötzlich alles Fan. Nur weil ich mal mich getraut habe, als Witz zu sagen, du sagst ein IB-Fan. Ich habe gewisse Sympathie, HSV bin ich definitiv Fan und nein, Leverkusen, ich bin jetzt einfach auf dem Hype-Train aufgestiegen. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Das heisst jetzt nicht, dass ich morgen ein Tattoo mache oder mit dem Schal komme arbeiten. Aber der Club macht richtig Spass und es ist wirklich noch lässig. Oder die letzte Saison, es ist immer so, Bayer Leverkusen spielt am Sonntag, boah, langweilig. Aber gestern bin ich wirklich, habe ich mich verwünscht, weil ich mich richtig gefreut habe auf das Bayer Leverkusen-Heidenheim-Spiel. Und zum Qualität von Leverkusen auch nochmal unterstreichen, ich meine, die dominieren das Spiel, da kommen sie aus dem Nichts 1-1 über und es geht einfach weiter. Die lassen sich von dem nicht beirren, die machen ein Goal, nochmal ein Goal. Die wissen ihre Qualität. Der Xabi Alonso ist, glaube ich, wirklich ein überragender Trainer, wo ganz sicher mal Champions League wird, da tue ich mich jetzt festlegen, ganz sicher mal Champions League wird gewinnen in seiner Trainerkarriere. Es ist, es macht Spass. Aber es macht auch bei anderen Teams Spass. Also weißt du, dieses SC Freiburg, wo du ja grosser Fan bist, gegen Eintracht Frankfurt, kann man sagen, vielleicht ein langweiliges 0-0 zwischen zwei Mittelklasse-Clubs in der Bundesliga. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe gefunden, an Intensität, das neue Lieblingswort von der Schweizer Nazi. Und Stimmung ist es ein grossartiges Spiel gewesen.
Ja, vor allem, weil sie vor 3 Tagen in Griechenland, in Piraeus, 3-2 gewonnen haben in Freiburg. Also das ist okay Leistung gewesen. Sie haben ein paar Goal bekommen, ich glaube 9 Gegengol in 2 Matchen vorher. Machen es gut, Freiburg, finde ich, haben verpasst, einen guten Stürmer zu verpflichten mit dem Geld, das sie offenbar haben. Da fehlt irgendein Torjäger, jetzt sind eine, zwei noch verletzt. Aber grundsätzlich, Freiburg macht Freude. Und übrigens, sie machen gerne noch schnell Infotainment wieder. Der Gegner war Heidenheim von Leverkusen. Ich meine, da kann man
das schon in die
Phase geraten. Da gar nichts. Aber gegen einen Regionalligist, gefühlten Regionalligist, kann man schon mal vor dem Fernsehen in Ekstase geraten über eine Gala von Leverkusen. Aber ja, die ist auch ein bisschen der Show. Oder? Ich sehe sie, es tut mir auch ein bisschen leid. Oder? Ich meine, GC, tun wir jetzt nicht erwähnen, wie es denen geht. HSV hat es wieder geschafft, gegen den Aufsteiger zu verlieren. Chelsea ist der schlechteste Gefühl-Club der Welt. In dieser Konstellation, wo du dich befindest, würde ich mir jeden Strohhalm klammern. Und Inter hast du nicht können nehmen, das ist mir klar, das wäre schwierig gewesen. Also gehst du zu Leverkusen. Ja, volles Verständnis, Tobi. Aber glaub mir, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich hoffe es vor allem für den HSV. Die anderen sind mir echt, ja. Chelsea ist mir echt egal.
Ja, das kann ich. Ich habe wirklich mit Chelsea abgehakt. Schiess mich gottlos an, dass ich da mal, dass die Fans dort nicht Ajax-mäßig unterwegs sind, um das auch wieder ein bisschen überspitzt zu sagen. Ja, du findest es gefährlich, dünn sie ist, dass ich das so gesagt habe. Das überrascht mich sehr.
Ja, ja, hast recht. Also eben wieder die Aufstellung, die Leiste bei der Heimniederlage, ich glaube, gegen Aston Villa. Übrigens die hochgelobte Premier League, oder? Newcastle 8-0, auswärts gewonnen. Gegen Zeitenheim von Premier League, gegen Sheffield United. Newcastle hat keine Chance gehabt in San Siro gegen Milan, aber kein Zappel, ich glaube 23 zu 2 Schüsse. Mit der Leao hat irgendeinen Absatztrick machen aus 10 Metern, aber Milan hat die Wand gespielt. So viel wie ich diskutiere noch gerne, welche Liga ist kompetitiver. Also die unfassbar reiche, hochgelobte Premier League hat im Vergleich mit der Serie A keinen Stich gehabt. Kann man sagen, Newcastle ist nicht top of the top, ist mir schon klar, aber ja, es war ein weiterer Beleg gewesen, dass die Serie A halt vielen Orten immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Vielleicht auch bei dir.
Ja, also es ist natürlich, Newcastle ist definitiv nicht top of the tops. Manchester United übrigens auch nicht. Aktuell müssen wir sicher Tottenham im Auge behalten. Die sind sehr überraschend gut. Arsenal.
Sie gegen Milan ausgeschieden im April, aber ist gut, mit uns im Auge behalten. Mit dem Harry Kane.
Ja, ja, aber jetzt neuer Trainer, Son, wie zu alter Form. Madison heisst er, der von Leicester gekommen ist. Sehr hochgelobter englischer Spielmacher, torgefährlich. Die machen das schon nicht so schlecht. Liverpool ist wieder ein bisschen in der Erfolgsspur. City gönnt natürlich alles. Ich würde jetzt die Premier League noch nicht abhaken. Aber also ja, deine Serie ist ja auch ganz, ganz lustig.
Ja, wir können kein langweilig werden mit Inter, der so souverän ist. Aber ja, ja logischerweise verfolge ich die, wie du die Premier League verfolgst. Und ja, für mich die beste Liga immer noch. Vielleicht hast du gesehen, noch schnell, wir sind schon recht über die Zeit, habe ich das Gefühl. Real, ich will noch etwas zu Real sagen. Die haben jetzt Derby gegen Atletico Madrid 3-1 verloren. Und musst mal die Aufstellung anschauen. Mittlerweile haben sie kaum einen Stürmer, weil sie den Benzema nicht ersetzt haben. Und da frage ich mich dann schon. Real ist ein super geführter Club. Das neue Stadion ist für mich der grösste Club der Welt. Aber das musst du doch antizipieren. Jetzt ist der Vinicius Junior verletzt. Ist ein Weltklasse-Stürmer, keine Diskussion. Jetzt haben sie keine Stürmer mehr auf diesem Level. Oder der Rodrigo ist noch ein bisschen da. Du hast den Brahim Diaz und der Joselu, der bei Hannover nicht gelangt hat. Oder, ja, das ist kein Real Madrid-Stürmer. Oder? Also, das kann nicht sein, dass das Real Madrid passiert. Da habe ich wirklich grosse Zweifel. Klar wäre es im Januar, und irgendwann kommt der Mbappe, ist mir alles klar. Aber das kann nicht sein, dass die so aufgestellt sind, dass nein, Bellingham zweiter Stürmer muss spielen, gestern im Derby gegen Atletico. Fragwürdig und Barca ist glaube ich, noch cool. Ich weiss auch nicht, wie sie, ist ja die Club, die du auch nicht cool findest, wie sie das wieder geschafft haben, ohne Geld, mit 17 Trilliarden Schulden, noch einen Felix und einen Cancelo zu holen. 3 Goal in den letzten 10 Minuten jetzt am Wochenende. Also Barca würde ich noch im Auge behalten, wenn es um die besten Teams in Europa geht.
Muss ich dir leider recht geben. Vor allem haben die wieder da riesen Talente in der eigenen Reihe. Also sind wirklich auch einer der wenigen Top-Clubs, die da eigene Spieler hervorbringt, wie am Laufband. Finde anderen passiert das nicht mehr so oft. Und bei Real Madrid bin ich absolut bei dir. Also da, aber das ist ja absehbar gewesen. Joselu finde ich so ein bisschen gemein, der Vergleich mit Hannover. Also da könntest du gerade so gut sagen, der Salah hätte bei Chelsea nicht funktioniert. Meine, die Spieler haben das Anrecht, um sich dann auch irgendwie entwickeln können und sich verbessern. Aber natürlich langt das alles nicht. Und das ist wirklich auch alles absehbar gewesen. Ich weiss nicht, ob da Financial Fairplay eine Rolle gespielt hat oder ob man wirklich einfach jeden Rappen für den Mbappé nächstes Jahr muss zusammensammeln oder zusammenhalten. Aber irgendein Stürmer, also es hat ja mal Zeit gegeben, wo sie noch den Chicharito irgendwie ausgelehnt haben, 2 Tage vor Transferschluss von Manchester United. Irgendetwas hätten sie machen müssen. Irgendetwas hätte es unbedingt müssen machen.
Ja, werden dem Januar nachlegen und bis dann ins Kontakt
mit Barcelona. Das ist spät.
Ah, dann entschieden wird es ja dann schon im Frühling. Vinicius kommt ja hoffentlich zurück, aber ja, wir sind uns ja einig, es darf irgendeinem Real Madrid nicht passieren. Und Joselu ist 33, also weißt du, wir reden nicht, der Salah ist dann 24 gewesen. er hat schon Qualität, der Joselu, aber es ist kein Real Madrid mehr zu stören. Sorry, es lenkt hinten und vorne nicht. Wir reden vom grössten Club der Welt, das wollte ich erst mal sagen.
Ja, ja, ich verstanden.
Ja, wir sind uns einig.
Ja, absolut. Gut. Absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Ich fand wieder eine muntere Stunde gewesen, oder ein bisschen mehr mit dem Febu. Febu, was steht sonst noch diese Woche so an bei dir, außer die Ferien und Sinjole in Kreta?
Etwas sehr, sehr Spannendes beruflich. Reden wir nächste Woche garantiert drüber. Kleiner Cliffhanger. Sonst bin ich natürlich die Stichworte, die wir hier noch aufgeschrieben haben, behandeln wir nächste Woche. Etwas möchte ich noch loswerden, damit wir über Randsportarten geredet haben. Tua Tagovailoa, eigentlich Tua.
Ach, komm, jetzt hör auf mit deinen scheiß Miami Dolphins.
70 Punkte NFL, 70 Punkte. Ja. We are rolling, Tobi, we are rolling. Go Dolphins.
Also das ist jetzt wirklich, du schaffst es schon immer, wieder den Podcast komplett zu versauen. Ich möchte aber noch schnell nachfragen, ob beruflich etwas sehr Spannendes, also Artikel oder Interview, oder wird deine Blickstelle kommuniziert?
Kommt nicht darauf an, was mir der Podcast bietet hier. Nein, es geht nicht ums Berufliche, es geht um, also mehr. Es geht natürlich nicht um mehr, das wäre nicht so spannend. Es geht schon darum, ja, wir reden in einer Woche darüber. Wir reden über ein paar Sachen in der Woche, aber sicher auch über das.
Gut. Dann bin ich gespannt und wünsche euch eine ganz schöne Woche. Habt euch Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ade zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.